Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Vielleicht werden Sie sich aus der heutigen Sendung tatsächlich manches zu Herzen nehmen, aber bitte auch nicht zu doll, denn das schadet auch wieder. Sandra Eifert ist unser Gast, Oberärztin am Herzzentrum Leipzig mit große Erfahrung von Transplantationsmedizin bis zur Herzsprechstunde speziell für Frauen. Seit kurzem ist sie auch Buchautorin und ihr besonderes Spezialgebiet ist das weibliche Herz. Das ist nämlich anders. Herzlich willkommen, Frau Eifert.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Timm.
Frau Eifert, über die große symbolische Bedeutung des Herzens und über geschlechterspezifische Medizin werden wir noch viel sprechen. Lassen Sie mich trotzdem mal ganz bodenständig beginnen. Eigentlich ist das Herz ja eine Muskelpumpe. Und wenn Sie nur das Organ an sich sehen, ohne den Menschen dazu, können Sie dann sagen, das ist das Herz einer Frau oder das eines Mannes?
Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht, es sei denn, man schaut sich die Größenverhältnisse an. Prinzipiell sind ja Männer im mitteleuropäischen Raum etwas größer als die Frauen und entsprechend verhält sich auch das Herz. Also alle Strukturen am Herz und besonders die Muskelmasse am Herzen sind bei den Frauen etwas geringer ausgeprägt als bei den Männern.
Aber es gibt ja auch schmächtige Männer und große, kräftige Frauen. Das heißt, nur wenn man das Organ guckt, könnte man sich auch irren. Also man sieht das Geschlecht nicht schon am schlichten Organ.
Nein.
Warum Frauen anders herzkrank sind als Männer, wie sich das in Behandlung und Forschung besser widerspiegeln sollte und ob auch Männer etwas von Gendermedizin haben. All das Themen dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzsprechstunde, so heißt das Buch, das die Kardiologin Sandra Eifert gerade veröffentlicht hat, gemeinsam mit Susanne Kirschner-Bruns. Sandra Eifert ist unser Gast, ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Seit vielen Jahren behandelt sie die unterschiedlichsten Herzerkrankungen und sie stellt immer wieder fest, dass Männer und Frauen da oft ziemlich verschieden sind und unterschiedliche Behandlungen brauchen. Frau Eifert, woran ist Ihnen das in Ihrer alltäglichen ärztlichen Praxis aufgefallen, dass zum Beispiel ein weiblicher Herzinfarkt anders ist als ein männlicher? Was haben Sie beobachtet?
Ich würde mal mit den Symptomen beginnen. Wir kennen alle im Prinzip die klassischen Symptome, die Männer häufig bei einem Herzinfarkt haben. Das heißt, die haben einen brennenden Schmerz, meistens hinter dem Brustbein, kann aber auch im linken Brustkorbbereich sein, häufig mit Ausstrahlung zum linken Arm. Bei den Frauen kann das so sein, es muss aber nicht so sein. Da die Ursache und die Genese dieser Erkrankung bei den Frauen etwas anders liegt als bei den Männern, sind die Symptome auch häufig anders. Das bedeutet, die Frauen geben an, sie sind nicht mehr so belastbarer, sie fühlen sich schneller ermüdet. Dann wird das zunächst auf das Alter oder häufig auch auf die Menopause geschoben. Frauen sind ja generell viele Jahre gut durch die weiblichen Geschlechtshormone vor einem Herzinfarkt geschützt. Und dann kommen eben solche unspezifischen Symptome, wie eben schon genannt, verstärkte Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber auch Übelkeit. Übelkeit ist ja insgesamt ein sehr weit gefasstes Symptom mit ganz unterschiedlichen Ursachen. Und der erste Gedanke ist häufig nicht der Herzinfarkt.
Heißt das auch, dass Frauen, denen vielleicht sehr unwohl ist, dass die noch ein Wochenende zu Hause rumlaborieren und so wertvolle Zeit vertrödeln, weil sie überhaupt nicht vermuten, dass das ein Infarkt sein könnte?
Das ist zumindest eine Möglichkeit. Der Herzinfarkt und auch alle anderen Erkrankungen zwischen Frauen und Männern im Vergleich äußern sich anders. Das hängt aber auch mit unserem Sozialverhalten und der Kommunikation zusammen. Und Frauen möchten häufig auch eine ärztliche Leistung gar nicht für sich in Anspruch nehmen. Also die scheuen sich ausgesprochen stark davor, überhaupt auch zum Arzt zu gehen und den möglicherweise zu belästigen mit einem solchen Thema.
Nun ist es natürlich ein Unterschied, ob ein Mann von jetzt auf gleich einen brennenden Schmerz hat und merkt, egal wie ich gelebt habe, jetzt ist was passiert, oder ob einer Frau latent über eine lange Zeit übel ist, nicht so gut drauf, vielleicht auch mal sehr übel. Man kommt da ja auch gar nicht so schnell drauf.
Das ist absolut richtig. Ja, und vor allem ist ja auch in unseren Köpfen vielfältig drin, dass Männer Herzerkrankungen bekommen. Und es stimmt ja auch, weil für die gebärfähige Phase unseres Lebens sind wir Frauen durch die weiblichen Geschlechtshormone sehr, sehr gut geschützt. Und wie Sie richtig sagen, dann kann es durchaus passieren, dass längerfristig Übelkeit stattfindet und festgestellt wird von einer Frau, aber da findet sich trotzdem dann nicht die Konsequenz, direkt vielleicht mal einen Arzt aufzusuchen. Aber ich möchte es gleich hier an der Stelle sagen, wenn auch Übelkeit über einen längeren Zeitraum besteht, sollte diese abgeklärt werden. Ja? Man kann sich ja zunächst auch an den Hausarzt wenden, aber wenn da zum Beispiel im Magen-Darm-Bereich überhaupt keine Ursache gefunden wird, darf man auch an das Herz denken.
Nun haben Frauen ja eine höhere Lebenserwartung. Es heißt häufig, sie leben eher gesünder. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn sie eine höhere Lebenserwartung haben, dann sollte man ja eigentlich meinen, so als Laien, auch ihr Herz sei fitter. Aber offenbar ist das falsch.
Nun, das Herz ist ja generell bei Männern und Frauen eine ganz fitte, ein fittes Organsystem, ja. Das Herz muss unaufhörlich schlagen. Es darf sich keine Pause leisten, es darf sich keine Schwäche leisten. Und das über die ganze Lebenszeit berechnet, ist ja wirklich eine große Leistung. Und dann gibt es natürlich Krankheitssituationen, da verhält es sich anders. Sie haben vollkommen recht, die Frauen leben länger. Obwohl die allgemeine Auffassung darin besteht, dass Frauen sehr gut für sich sorgen, ist das im Einzelfall bezüglich der Gesundheit gar nicht unbedingt der Fall. Also die Studien sagen da interessanterweise etwas anderes. Sie sind ja oft die Gesundheitsmanagerinnen der Familie und kümmern sich darum, dass die Ehepartner oder auch die Kinder oder vielleicht sogar auch die Eltern zum Arzt gehen. Aber für sich selbst nehmen sie sich häufig nicht den angemessenen Raum, sich um sich zu kümmern.
Den Herzinfarkt habe ich als Beispiel angesprochen, aber wie groß ist denn generell der Einfluss des Geschlechts auf Medizin und Behandlung, also jenseits der ganz klaren Themen Schwangerschaft und Prostata, also wirklich der geschlechtsspezifische Punkt, zum Beispiel an Herzerkrankungen?
Ja, der ist tatsächlich groß. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel und würde dann gerne die Unterschiede bezüglich des Geschlechts erläutern. Wir haben ja am Herzen zum einen das Thema biologisch und soziales Geschlecht wie bei allen anderen Erkrankungen. Ja, Frauen sind, wie schon gesagt, sehr viele Jahre sehr gut geschützt. Beim biologischen Geschlecht, darunter versteht man anatomische, körperliche und auch genetisch, also vererbte Faktoren. Die Anatomie spielt eine Rolle, aber auch die Hormone. Ja, die Hormone beeinflussen uns natürlich ganz maßgeblich. Der Stoffwechsel ist zwischen Männern und Frauen unterschiedlich. Auch das Immunsystem. Unter dem sozialen Geschlecht, auch das hat einen sehr großen Einfluss generell auf die Gesundheit eines Menschen, verstehen wir im Prinzip das von der Umwelt geprägte Geschlecht. Also wie ist eine Geschlechterrolle in einer bestimmten Kultur definiert? Wie ist auch die Geschlechtererwartung? Aber wie ist auch der Zugang zum Gesundheitswesen und wie ist die Wahrnehmung von Erkrankung?
Ich möchte noch mal eine Erkrankung herausnehmen, der Name noch gar nicht so viele Jahre im Umlauf ist, Broken Heart Syndrom, also die Herzbeschwerden bis hin zum plötzlichen Herztod nach einem ganz schweren Schicksalsschlag, Trennung, Tod, Dauerkummer. Das gibt es wirklich, das ist inzwischen nachgewiesen. Kann man also am gebrochenen Herzen sterben?
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, sie ist aber heutzutage sehr gering. Das gebrochene Herz bedeutet ja, dass auf einen emotionalen Stress eine Art Herzinfarkt erfolgt. Also die Symptome sind wie beim Herzinfarkt. Man sieht aber nicht, wenn man die Patienten dann im Herzkatheter untersucht, dass eine Verengung an den Kranzgefäßen vorliegt, die ja sonst ursächlich ist für einen Herzinfarkt, sondern man findet unauffällige Kranzgefäße und sieht dafür aber ein sehr geschwächtes Herz, vor allem eine geschwächte linke Herzkammer, die auch eine ganz typische Konfiguration dann in unseren bildgebenden Untersuchungen zeigt. Und das betrifft zu 95% Frauen, dieses Krankheitsbild. Interessanterweise sind 90% der Frauen älter als 50 Jahre, also vermutlich tendenziell in der Menopause oder zumindest mit abfallenden Hormonspiegeln belegt.
Aber das ist das war mir neu, dass man ein gebrochenes Herz wirklich anatomisch, physiologisch sehen kann.
Ja, das ist wirklich mit den heutigen Untersuchungsmethoden sehr gut darstellbar. Und verursacht wird das ja durch eine starke emotionale Belastung. Das kann ja für die einzelne Person ganz was Unterschiedliches bedeuten. Ja, das kann eine schwere Erkrankung in der Familie oder der Kinder sein. Das kann auch das Thema des Verlassenwerdens sein oder der Tod eines nahen Angehörigen. Da gibt es ja vielfältige Gründe. Und wir können das bei dem wirklichen Broken Heart Syndrom sehen.
In ihrem Buch Herzsprechstunde stellt die Kardiologin Sandra Eifert erstmal klar, dass sie als Gendermedizinerin keine radikale Feministin ist, dass es aber vor allem Frauen besser gehen würde, wenn man genderspezifisch behandelt und forscht. Frau Eifert, Gendermedizin, was meint der Ausdruck und was meint er vielleicht auch nicht?
Es geht hierbei um die Unterschiede von Männern und Frauen in Gesundheit und Krankheit. Und in der Gendermedizin, wie vorhin schon angesprochen, geht es um die biologischen als auch um die sozialen Geschlechterunterschiede von Männern und Frauen in Bezug auf die Medizin.
Mhm. Nutzt Gendermedizin denn auch Männern?
Absolut. Also es ist ja so, dass viele Therapien häufig an männlichen Versuchstieren, aber auch männlichen Probanden getestet werden. Das hängt damit zusammen, dass man Frauen zum einen wegen möglicher Schwangerschaften nicht einschließen möchte, um die Nachfahren nicht zu schädigen. Zum anderen haben aber auch die Hormonzyklen und die Hormone natürlich selber großen Einfluss. Die Männer sind da etwas ausgeglichener, wenn man das so sagen möchte. Und deswegen wird ja viel an den Männern getestet. Mhm. Und die Studien laufen vor allem an Männern, obwohl seit 2010 zum Beispiel im Medikamentenbereich die Auflage der Europäischen Arzneimittelkommission besteht, das gleichwertig zu testen. Aber trotzdem nützen diese Ergebnisse natürlich vor allem Männern. Sie werden dann häufig auf die Frauen übertragen. Das kann gut sein, aber das muss nicht in jedem Fall gut sein.
Weil der Proband immer ein 75-Kilo-Mann von 1,80 ist, oder? Und dann genau. Einen anderen Körper genau. Hat, also auch jenseits des Geschlechtsspezifischen anders wiegt, anders groß ist und Medikamente in anderen Dosierungen braucht oder so.
So ist es. Mhm. Ja, aber trotzdem bietet ja diese Untersuchung unter geschlechtsspezifischem Aspekt ein Ergebnis für Mann und für Frau. Also das nützt den Männern in jedem Fall. Sie hatten vorhin das Beispiel auch des plötzlichen Herztodes angesprochen. Das ist eine typisch männliche Erkrankung. Das trifft Männer weitaus häufiger.
Mhm. Die Forschung, haben Sie eben angedeutet, kann womöglich noch einen Genderschubs vertragen. Es ist ja immer wieder überraschend, dass man da doch eine Menge von der Maus auf den Menschen schließen kann. Wenn man nur an männlichen Mäusen forscht oder vorwiegend an männlichen Mäusen, dann müsste die Frauenquote doch da schon anfangen. Eigentlich.
Das ist absolut richtig, ja, das ist absolut richtig. Aber wie gesagt, es gibt immer bestimmte Gründe. Man möchte Studienergebnisse auch nicht den weiblichen Hormoneinflüssen, also die ja auch bei Tieren sozusagen wirken, genauso wie bei uns, also zumindest bei den Säugetieren. Man möchte diese Einflüsse natürlich am besten ausschließen, weil das auf eine bestimmte Therapie ja einen Effekt haben kann. Es muss nicht, aber es kann. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass viele Studien an männlichen und weiblichen Probanden durchgeführt wird, um ein genaues, konkretes Ergebnis zu sehen. Ansonsten ist es ja häufig eine Vermutung.
Denn wenn man die Hormone ausschließt, schließt man doch letztlich das Frausein aus. Die beeinflussen einen ja das ganze Leben, ob schwanger, ob nicht, ob Menopause, ob noch nicht. Also die Zyklen beeinflussen doch Frauen ihr ganzes Leben.
Absolut, absolut. Korrekte Studien machen das auch so, dass sie natürlich nicht nur die, also wenn sie jetzt männliche und weibliche Versuchstiere zum Beispiel nehmen, dass man auch wirklich bei diesen Tieren dann die Geschlechtshormone sowohl männlich als auch weiblich ausschaltet. Das kann man ja über bestimmte technische Schritte auch tun. Und dann zeigt sich ja wirklich gut, welches Ergebnis herauskommt. Wichtig ist bei Männern und Frauen im Prinzip immer, wenn man die Hormone jetzt betrachtet und den Effekt von welchen Therapien auch immer, dass idealerweise eine Balance der Hormone vorliegt, die einer entsprechenden Lebensphase auch zugehören.
Mhm. Die Gendermedizin, Frau Eifert, ist ein verhältnismäßig junges Fach. Gibt es so seit 20 Jahren vielleicht. Wie haben denn Ihre Kolleginnen und Kollegen auf Ihre Herzsprechstunde für Frauen reagiert?
Ich denke, am Anfang gab es da sehr unterschiedliche Reaktionen. Besonders
diplomatisch.
Das klingt sehr diplomatisch. Es gab natürlich erstens Widerstände. Es gab zum anderen auch ein gewisses Belächeln eine Zeit lang. Aber ich denke, das Wichtige ist in der Wissenschaft besonders, dass man Fakten zeigt. Ja, dass man zeigt, zum Beispiel, die Sterblichkeit nach Herzerkrankung ist in der westlichen Welt bei Frauen etwa doppelt so hoch wie bei Männern. Wobei gerade in Deutschland in den letzten 10 Jahren die Sterblichkeit nach dem Herzinfarkt bei Frauen um 34% und bei Männern um 26% zurückgegangen ist, ja. Also das ist ja schon mal ein sehr positives Erlebnis und Ergebnis. Aber wir kommen trotz allem von einer weitaus höheren Sterblichkeit der Frauen. Wie gesagt, sie sind viele Jahre gut geschützt. Wenn sie dann aber einen Herzinfarkt erleiden, können sie viel häufiger daran sterben. Und dazu gehört eben nicht nur das rein medizinische, sondern auch das Verhalten und die Kommunikation.
Kommunikation ist ein wichtiger Punkt, auch in Ihrem Buch. Da schreiben Sie davon, warum Ärzte nicht zuhören und Frauen nicht auf den Punkt kommen. Zum einen habe ich gedacht, Portion Klischee ist vielleicht auch dabei, aber wie äußert sich denn Letzteres, dass Frauen nicht auf den Punkt kommen? Ärzte nicht zuhören ist, glaube ich, bekannter.
Das ist wirklich hochspannend. Also Männer sind ja generell wahrscheinlich durch die männlichen Geschlechtshormone und vor allem das Testosteron, die sind sehr zielorientiert und das betrifft auch den Arztbesuch. Das heißt, wenn sie eine konkrete Frage zum Krankheitsgeschehen gestellt kriegen, antworten die. Beispiel, seit wann haben sie diese Beschwerden, seit wann haben sie diese Luftnot? Das ist jetzt natürlich etwas klischeehaft, aber der Mann antwortet dann in 1-2 klaren Sätzen und sagt, das hat angefangen, als ich vor 3 Wochen beim Radfahren war. Da hatte ich unter der Belastung plötzlich so einen Druck auf der Brust. Und Frau erklärt uns das eher etwas im sozialen Kontext. Ja, sie sagt, da war der Geburtstag des Mannes, ich hatte viel Stress, da musste ich so viel vorbereiten und so weiter. Das ist etwas überspitzt im Buch geschrieben. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die Frauen die Beschwerden, die sie haben, beim Arztbesuch wirklich platzieren und dass sie genau das sagen, was ihnen wichtig ist. Also ideal ist das zum Beispiel, dass sie so ein Gespräch auch ein wenig vorbereiten, wenn es sich um einen wichtigen Arztbesuch handelt, damit sie genau die Punkte, die sie geklärt haben möchten, auch beantwortet bekommen.
Kein Organ ist so symbolbesetzt wie das Herz, findet sich so oft in der Alltagssprache, in Kunst, Dichtung, Musik wieder. Man schließt jemanden ins Herz, nicht in die Leber. Dabei ist es nüchtern betrachtet bloß eine Pumpe aus Muskeln, eine Pumpe allerdings, die ein Leben lang nie stillsteht. Sandra Eifert, unser Gast, schon so lange Kardiologin, auch Chirurgin, bis hin zur Transplantationsmedizin. Wie sehen Sie selbst denn diesen sehr emotionalen Aspekt des Organs, das sich in der Sprache überall wiederfindet?
Ich finde, den kann man überhaupt nicht unterschätzen, besonders für die Frauen nicht. Sämtliche Emotionen werden in unserer Sprache ja mit dem Herzen in Verbindung gebracht. Liebe, Zuneigung, das Leben selbst, ja, das Herz als Motor des Lebens, Empathie, aber auch Zuneigung. All diese positiven und wunderbaren Emotionen werden damit in Verbindung gestellt, aber natürlich auch Schicksalsschläge. Je nach Kulturkreis ist es auch etwas unterschiedlich, wie das Herz bewertet wird. Zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin ist ja das Herz das Shen, der Sitz des Geistes. Und auch in der hebräischen Bibel ist das Herz das Zentrum der Lebenskraft. Also es gibt da noch viel mehr und viel weitere Beschreibungen und Interpretationen. Das Herz hat eine ganz große Bedeutung für die Seele und für die Lebenskraft.
Wie sind Sie denn selbst aufs Herz gekommen als Medizinerin?
Unbewusst. Und es war im Prinzip Zufall, wenn man es so sagen möchte. Im letzten Jahr des Medizinstudiums gibt es ja ein Tertial, in dem man in die Chirurgie geht. Und da landete ich wirklich tatsächlich zufällig in einem Londoner Krankenhaus in der Herzchirurgie. Und als ich das erste Mal das Herz dann live gesehen habe, wie es schlägt, welche Kraft es hat, wie unbändig es im Prinzip ist und gleichzeitig doch so empfindsam, das hat mich natürlich unheimlich fasziniert.
Das bewegt einen wahrscheinlich bei jeder Behandlung, selbst bei jeder OP, wenn man ganz sachlich sein muss, damit das Herz weiter schlägt.
So ist es.
Mhm. Sie sagen, in London haben Sie es entdeckt, da war schon ein Weg zurückgelegt. Sie sind 1970 geboren in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Frau Eifert, wollten Sie immer schon Ärztin werden? Es gibt ja ganze Familiendynastien von Ärzten.
Ja, ich wollte Ärztin werden. Ich habe das, als das dann ein Thema war, mir überlegt, dass das für mich ein guter Beruf ist. Sicherlich hängt es auch damit zusammen, als ich 8 Jahre alt war, war mein Vater einmal sehr krank. Und ich glaube, ganz unbewusst ist dann diese Idee und dieser Wunsch entstanden, dass ich helfen will und dass ich wirklich einen der wunderbarsten Berufe der Welt machen möchte.
Man tut immer etwas Nützliches, nicht? Bei allem, wie man auf das Gesundheitssystem zu Recht oder Unrecht schimpfen mag, man weiß, man tut etwas Nützliches für einen Menschen. Das bewundere ich immer an diesem Beruf.
Ja, Sie haben recht.
Mhm. Medizinstudium begonnen in unruhiger Zeit, im Herbst 89 in Halle an der Saale. Wie war das?
Es war eine aufregende Zeit, würde ich sagen. Es war eine sehr aufregende Zeit. Erstens ist ja generell der Übertritt nach dem Abitur oder auch noch nach einem Praktikum ins Studium eine unheimlich aufregende Zeit. Und dann kam ja damals die politische Wende noch hinzu. Dadurch war das eine extrem aufregende Zeit.
Ja, wie war das? Haben Sie vormittags im Labor gestanden und nachmittags demonstriert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, nicht ganz. Also demonstriert habe ich selbst tatsächlich nicht. Es war ja so, dass, ja, das kam ja sehr überraschend. Also ich war ganz glücklich, dass ich diesen Medizinstudienplatz hatte und habe im September da angefangen zu studieren. Ist ja auch schon ein bisschen her, aber trotzdem werden wir ja jedes Jahr ganz gut daran erinnert. Und ein großer Teil unserer Familie lebte in der Nähe Frankfurt am Main. Sodass wir natürlich, als das dann passierte, sofort uns mit der Familie getroffen haben und sehr glücklich waren, dass das wieder möglich war. Die Schwester meiner Mutter ging in den 50er Jahren damals berufsbedingt mit ihrem Mann in die Nähe von Frankfurt am Main und dann wurde ja 61 erst die Mauer gebaut. Mhm. Insofern war das für unsere Familie ein großes Glück und ist es nach wie vor.
Nun ist Medizin ja auch angenehm Nord-Süd-Ost-West-frei. Wirkt die Wendezeit trotzdem aus Ihrer Sicht bis heute nach in Ihnen, in Ihrer Umgebung?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich hat diese Wende initial eine Veränderung in der Identität verursacht. Ja? Das Land, in dem ich zur Welt gekommen bin, gab es ja zu dem Zeitpunkt dann plötzlich einfach nicht mehr. Das war ja weg. Und das macht ja etwas mit der eigenen Identität. Wenn man sich damit genauer beschäftigt, wird einen das absolut weiterentwickeln. Trotzdem macht das ja in der ersten Linie auch etwas mit mir selbst. Und ich bin absolut glücklich, dass wir dieses Gesellschaftssystem jetzt haben. Ja, das ist gar keine Frage. Aber es beeinflusst sie natürlich. Und ich finde aber trotzdem, wenn Sie mir diesen Kommentar gestatten, dass wir 33 Jahre nach der Wende endlich mal aufhören müssen, diese Ost-West-Unterschiede zu machen. Ich glaube nämlich, dass letztendlich es viele Unterschiede gibt, aber ich glaube nicht alleine, dass die in dieser kurzen Zeit des Bestehens der DDR zu finden sind, sondern dass es viel mehr Dimensionen gibt.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel gibt es einfach kulturelle Unterschiede auch zwischen Süd und Nord, wenn Sie das wollen, oder zwischen einzelnen Kulturkreisen. Ich glaube nicht, dass wirklich nur diese Ostzeit oder diese DDR-Zeit dazu beigetragen hat, dass der Osten, wenn man das überhaupt verallgemeinern möchte, so ist, wie er jetzt ist. Und dass der sich etwas abhebt. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, weil wir viele Jahre anders aufgewachsen sind.
Sie haben sich ja selber auch viel umgeguckt. Sie waren 2 Jahre in den USA, waren 16 Jahre in München, haben also auch andere Gesellschaften, andere Zugangsweisen erlebt. Was haben Sie davon möglicherweise mitgenommen für immer für sich?
Eine Menge, würde ich sagen. Eine Menge. Und ich finde, das Wichtigste ist doch, dass jeder Mensch mit sich im Reinen ist, authentisch bleiben kann und das tut, was er möchte. Ich hatte das große Glück, dass ich einen Beruf ergriffen habe, der mir diese Möglichkeit bietet. Und ich kann wirklich alle jungen Abiturienten besonders nur ermutigen, diesen Beruf zu ergreifen oder auch im medizinischen Umfeld zu arbeiten, egal auf welcher Ebene. Das ist einer der besten Dinge, die man machen kann. Und Medizin ist beispielsweise ja auch ein Fachgebiet, das fast überall auf der Welt relativ gleich funktioniert.
Und sie macht es bis heute hörbar glücklich. Sandra Eifert ist Herzmedizinerin. Sie hat alle Aspekte ihres Faches Kardiologie in den vergangenen Jahrzehnten beackert und kennengelernt, bis hin zur Transplantation, also die große Operation, wenn jemand ein neues Herz bekommt. Da kommt doch alles an Gefühlen zusammen, was sich denken lässt, Frau Eifert. Angst und Hoffnung, und gleichzeitig muss man als Ärztin in dem Moment, wo man transplantiert, cool bleiben und seine Arbeit machen. Wie erleben oder wie haben Sie erlebt so ein ganz großes Ereignis, etwa eine Transplantation?
Wenn Sie am Herzen eines Menschen operieren, übernehmen Sie eine wirklich große Verantwortung. Ja, Sie sind am Lebensmotor des Patienten oder der Patientin, die da gerade bei Ihnen auf dem Tisch liegen. Und das ist schon eine deutliche Verantwortung, würde ich sagen. Hinzu kommt natürlich, wenn Sie ein Organ verpflanzen, wie Sie es benannt haben, direkt. Das ist nochmal eine spannendere Aufgabe. Sie müssen sich vorstellen, man bekommt ja das Herz, das in Blutgruppe, Größe und Gewicht passen muss, wird über einen Kollegen aus dem transplantierenden Zentrum geholt und in den OP gebracht zu der Patientin, die da auf dem OP-Tisch liegt oder dem Patienten, der das benötigt. Und dann wird quasi das Herz, nachdem der Körper an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird, ausgetauscht. Nun bringt dieses neue Herz ganz viel mit. Es bringt sein eigenes Abwehrsystem mit, sein körperliches Abwehrsystem. Es bringt auch seine eigenen Erfahrungen, seine Erinnerungen, die ja in den Zellen gespeichert sind, mit und so weiter. Und all das hat dann Einfluss auf den Verlauf nach der Transplantation.
Sie haben in Ihrem Fach ja auch viel mit dem Tod zu tun und mussten das, nehme ich mal an, schon als junge Ärztin lernen, dazu ein Verhältnis zu entwickeln. Wie sind Sie das angegangen?
Zum einen gibt es ja Kurse für Ärzte, um sich diesem Thema anzunähern, sagen wir es mal so. Das ist ja schon ein Thema, das gerade als junger Mensch viel Angst hervorruft oder Ablehnung oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Emotionen, die aufkommen können bei einzelnen Personen. Ich denke, es hilft einem der Austausch mit erfahrenen Kollegen, vielleicht auch mit der Familie. Es hilft aber auch, sich wirklich immer wieder bewusst zu machen, dass man zum Beispiel bei der Transplantation, wenn die Person die Organspender ist, ja einem anderen das größte Geschenk machen kann, das es überhaupt gibt, ein Organ zu spenden. Ja, und das, und außerdem tun sie ja mit der Operation etwas Großartiges. Sie sind ja quasi daran beteiligt und schenken einer Person ein zweites Leben. Man kann es auch als Wiedergeburt bezeichnen, ja.
Viele feiern dann auch zwei Geburtstage, ne?
So ist es. So ist es.
Auch wenn das Geschlecht, Frau Eifert, viel stärker mitgedacht werden sollte in medizinischen Herzensangelegenheiten, die Vorsorge, auch die Selbstfürsorge, die sieht vielleicht bei beiden Geschlechtern sehr ähnlich aus, oder gibt es da auch Unterschiede? Rauchen, Gewicht, Sport, Stress, die Schlagworte, die einem da immer begegnen.
Sie haben mit allem, was Sie sagen, komplett recht. Also es gibt natürlich die grundsätzlichen Dinge. Gute Ernährung für das Herz ist es besonders, die mediterrane Ernährung, viel Bewegung. Die körperliche Aktivität ist in allen großen Studien allen weiteren Therapieformen überlegen. Trotzdem schaffen wir es ja quasi kaum oder nicht genügend, uns regelmäßig zu bewegen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt 5-mal pro Woche 30 Minuten. Ein großer Unterschied besteht zwischen den Geschlechtern bezüglich des Stresses. Frauen leiden ja viel stärker bezogen auf das Herz unter emotionalem Stress. Und deswegen ist die Selbstfürsorge und auch vielleicht die Unvollkommenheit für die Frauen viel, viel, viel wichtiger als für die Männer. Wir leben ja in einer doch recht perfektionistischen Gesellschaft und Frauen besonders mit den Doppelbelastungen haben da eine größere Schwierigkeit, diesen Stress A zu verarbeiten oder sich dem Stress zu widersetzen. Und deswegen ist auch das Fazit des Buches eigentlich Unvollkommenheit und Selbstfürsorge anstelle Perfektion und Stress, besonders für die Frauen.
Ich komme nochmal von den allgemeinen Erkenntnissen auf Sie selber, Frau Eifert, denn Sie sagten ja auch wir. Sie müssen ja als Ärztin relativ stressresistent sein, also als Chirurgin, die stundenlang im OP steht, oft ohne Pause, ohne sofort aufs Klo zu können, wenn es drängt. Und auch mit den Begegnungen, die Sie täglich in Ihrer Praxis haben, da muss man ja auch was aushalten. Hand aufs Herz, wie gesund leben Sie eigentlich selbst?
Ganz gut. Also ich mache regelmäßig Sport, 2-mal die Woche auf jeden Fall, das 3. Mal manchmal. Ich lebe wirklich gesund. Ich trinke fast keinen Alkohol, weil ich es aber auch nicht mag. Ich ernähre mich gesund. Und wichtig ist auch für die Frauen, also Stressreduktion zum Beispiel durch Meditation, durch Yoga oder welche Sportart es auch immer sein kann, den Stress zu reduzieren. Ja, das ist ja für jeden wirklich sehr unterschiedlich. Erholsamer Schlaf. Das ist natürlich bei den Ärzten immer so ein Thema, vor allem mit den Nachtdiensten. Das ist ein Punkt, den sie fast nicht beherrschen können. Natürlich können sie sich am Wochenende oder im Urlaub gut erholen und müssen das auch. Also besonders langfristig muss man ja da auf sich achten. Das ist immer mit den Nachtdiensten oder auch mit Personen, die im Schichtdienst arbeiten, das ist ja nicht nur in der Medizin so, da ist das insgesamt das Gesundheitsrisiko erhöht, beziehungsweise das Risiko, eben Erkrankungen zu entwickeln.
Also die Ärztin Eifert ist ganz gut dabei, was Vorsorge angeht, aber auch nicht perfekt. Das ist ja vielleicht auch beruhigend, wenn man in ihre Praxis kommt, dass man da nicht so eine Superfrau vorfindet.
Nee, das sicher nicht.
Sandra Eifert, heute bei uns zu Gast, Kardiologin, Oberärztin am Herzzentrum in Leipzig und auch Buchautorin. Und dieses Buch, Herzsprechstunde, endet mit einem Satz einer sehr weisen, sehr alten Frau, Hildegard von Bingen. Wir müssen auf die Stimme unserer Seele hören, wenn wir gesunden wollen. Letztlich sind wir hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Frau Eifert, wie ist dieser Satz zu Ihnen gekommen? Nicht nur ins Buch.
Zum einen hat ja Hildegard von Bingen viele gute Gesundheitsbücher verfasst und unheimlich viele Ratschläge für unser Leben parat, um gesund zu bleiben. Das ist das eine. Und wir haben uns natürlich auch in Bezug auf das Buch mit ihr auseinandergesetzt, weil wir versucht haben, aus verschiedenen Kulturen auch die Besonderheiten für die weibliche Gesundheit herauszustellen. Ja, und für mich selbst gilt dieser Satz genau wie für andere Menschen. Wir müssen ja schon auf uns selbst achten. Man wird ja mit großen Missionen in der heutigen Zeit häufig etwas überdeckt. Man darf sich selbst dabei aber nie vergessen. Und für mich ist dieses Thema, sich mit Frauengesundheit und Frauenherzerkrankungen beschäftigen zu dürfen, ein großes Glück, weil mir das einfach entspricht, ja, und weil ich mich gerne damit beschäftige. Und das findet natürlich auch Ausdruck in diesem Buch.
Und in diesem Satz von Hildegard von Bingen, begleitet der Sie schon seit Jahrzehnten oder haben Sie den irgendwie aufgestöbert? Wie ist das?
Wir haben den in den letzten Jahren während der Erarbeitung des Buches eigentlich aufgestöbert. Aber man muss ja wirklich sagen, man nimmt sich selbst immer mit, egal was wir tun. Und wir nehmen auch einiges aus unseren Vorgenerationen immer mit. Also insofern sollten wir schon darauf achten, welche Bedingungen wir uns selbst geben, sozusagen, oder welche uns gegeben sind. Und deswegen müssen wir auf uns selbst achten und das manchmal anpassen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das immer gelingt, nicht nur für Ihre Patienten, sondern auch für sich selbst und bedanke mich herzlich für das Gespräch bei Sandra Eifert, Kardiologin am Herzzentrum in Leipzig und uns in dieser Stunde von dort zugeschaltet. Haben Sie vielen Dank und alles Gute.
Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen alles Gute.